herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist der 14.03.2022. Mein Name ist Jan-Heinrich Meyer und bei mir ist wie immer Stefan Lübeck. Moin Stefan.
Moin Jan, hallo ihr Lieben.
Bevor wir in den Themenkomplex der heutigen Folge starten, einmal ganz kurz ein großes Danke an alle zu Hause an den Geräten für das positive Feedback, das wir per Mail zum Beispiel an podcast@ erhalten haben, aber auch für die vielen positiven Bewertungen auf Spotify, Apple Podcast und was es da draußen sonst noch so an Podcast-Apps gibt. Ihr helft uns mit diesen positiven Bewertungen sehr weiter. Solltet ihr noch keine abgegeben haben, lasst gerne eine da. Aber jetzt Schluss mit dem Vorabgerede und direkt zu den Inhalten der Folge. Wir werden, so wie immer, einmal einen kurzen Blick auf die Gesamtmarktentwicklung werfen, über die Kursentwicklung von Bitcoin sprechen und dann haben wir als Thema die EZB. Also das, was wir in der vergangenen Woche, ich glaube Dienstag oder Mittwoch ist es gewesen, von der EZB gehört haben, werden wie immer auch über Top- und Flop-Coins sprechen. Dieses Mal mit dabei Torchain, also der Rune-Token, Waves, Zcash und noch viele andere. Und dann sprechen wir über den Elephant in the Room, nämlich die Regulierung auf EU-Ebene. Aber was da im Detail abgeht, hören wir uns, wie gesagt, gleich gemeinsam einmal an. Und Stefan, dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mit der Gesamtmarktentwicklung. Es war verhältnismäßig ruhig in den letzten 7 Tagen am Kryptomarkt, oder?
Tatsächlich. Woran es genau liegt, ob es die Vorerwartung, wie du schon sagtest, auf das heutige Treffen in der EU ist und da möglicherweise eine Entscheidung dann kommen könnte, muss man sehen. Fakt ist, wenn wir auf den Gesamtmarket Cap gucken vom gesamten Kryptomarkt, hat sich gegenüber der Vorwoche tatsächlich marginal was getan. Wir haben letzte Woche standen wir bei ungefähr 1,7 Billionen, jetzt stehen wir aktuell bei 1,695. Das nehme ich mal als normale Spannungsbreite oder normales Marktrauschen wahr. Das ist jetzt keine Riesenbewegung, sondern der Markt wartet auf etwas. Der Markt hat natürlich viele Probleme sozusagen. Wir kennen sie, haben in den letzten Wochen genauer besprochen. Da werden wir sehen, wenn da sich wieder irgendwie größere Bewegungen ankündigen.
Genau, mit Problemen meinst du Unsicherheiten, ne? Und klar, da sind die Themenbereiche, denke ich, klar gesetzt. Und wie ist es denn mit der Dominanz gelaufen? Bitcoin-Dominanz in den letzten 7 Tagen ist auch eigentlich mehr oder weniger gleich geblieben, oder? Da hat sich nicht wirklich viel getan, ne? Also
ja, mein Kurs sie ungefähr kämpft, gleich. Ja? Ja, sie kämpft tatsächlich diese 44%. Dieser Bereich um 44% hatte ich die letzten Wochen immer mittwochs in der Bitcoin- und Bitcoin-Dominanzanalyse auch mehrfach angesprochen. Das ist momentan 44,25%, um es genau zu sagen, ist ungenommen dieses Level, wo die Bitcoin-Dominanz drüber muss, um dann im Endeffekt mehr Aufwärtspotenzial zu generieren und gegebenenfalls dann mal perspektivisch zurück zu alten, sagen wir mal, Verlaufshoch aus dem Jahr 2021 bei 47-50% irgendwie mal ansteigen zu können.
Okay. Da ist natürlich auch immer durch die Anzahl der vielen neuen Projekte, glaube ich, immer schwieriger, diese sehr dominante Position zu halten für Bitcoin. Aber generell war die Woche ja doch dann immer mal von der einen oder anderen Bewegung geprägt, ne? Das heißt, auch wenn wir jetzt auf 7 Tage mehr oder weniger sehen, dass eigentlich alles gleich geblieben ist, ist dazwischen ja doch ein bisschen was passiert, oder? Mal hoch, mal runter. Wie war's also aus Sicht eines Traders?
Es ist tatsächlich so, dass momentan gefühlt alle paar Tage eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, nenne ich das mal. Wir hatten ja zum Beispiel am Wochenende, das war auch nur sehr kurzfristig und betrifft auch die Top 100 nicht direkt, aber wir hatten ganz viele, es gibt ja diese Fußball-Coins, nennt man die, werden ganz viele auf Binance gehandelt, also von AC Mailand über Atletico Madrid, über Manchester City, die haben ja alle ihre eigenen Fan-Tokens jetzt und die waren komischerweise am Wochenende tatsächlich gefragt. Kann man jetzt schlecht sagen, ob es die eigenen Fans sind, die im Grunde genommen ihren Token ein Stück weit stabilisieren wollen oder ob es wirklich nur so eine Nebelkerze war, dass die Leute gesehen haben, okay, da können wir mit relativ wenig Liquidität relativ viel bewegen und da irgendwie übers Wochenende ein paar Prozente einheimsen. Die sind dann jetzt zum Wochenanfang auch schon wieder runtergefallen, aber es war so, man sieht immer so 1-2 Tagesbewegungen, wo mal größere Bewegungen sind. Das sind so diese kurzen interwöchentlichen für Trader tatsächlich. Und dann haben wir, wenn wir auf die Top 100 gucken, haben wir tatsächlich wie in der Vorwoche wieder 2 alte Bekannte ganz oben. Das kannst du ja nochmal kurz ansprechen.
Ja, bevor wir auf die Top und Flops gehen, vielleicht noch einmal ganz kurz zur EZB. Also was da passiert ist, Wir haben ja eigentlich jetzt auch nichts Spektakuläres, ne? Aber ich glaube, wie gesagt, Dienstag oder Mittwoch ist es gewesen, haben wir Zahlen bekommen von der EZB. Also was heißt wir, ne? Also es wurden allgemein Zahlen kommuniziert. Mit dabei war eine Anpassung der abgeschätzten Inflation. Da haben wir dann jetzt die 5%, glaube ich, gesprengt, sind damit immer noch hinter den USA, also hinter der Prognose der Fed. Die liegt bei guten 7%, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und Stefan, es wurde angekündigt, dass Anleihenkäufe beendet werden sollen, dass der Leitzins vorerst bei 0% bleiben wird. Es wird auch weiterhin Negativzinsen für die Geschäftsbanken geben bei der EZB, um halt weiter Geld nach draußen zu bringen. Aber es wurde auch gesagt, dass wenn jetzt die Beendigung der Anleihenkäufe oder Anleihenkaufsprogramme durchgesetzt ist, dass dann möglicherweise eine Erhebung des Leitzins vorgenommen werden könnte. Was glaubst du, wie wird das gerade in den aktuellen Zeiten sich dann auf die traditionellen Märkte zum einen natürlich, aber eben auch auf die Kryptomärkte auswirken können?
Ich glaube, diese ganze Thematik wird mehr oder weniger überbewertet tatsächlich. Das ist meine persönliche Meinung. Also ich sage, Frau Lagarde ist in der Ecke gefangen. Sie weiß nicht wirklich, sie kann nur noch reagieren und nicht mehr agieren. Jetzt probiert sie irgendwie ein Stück weit der Fed irgendwie ein bisschen hinterher zu hecheln. Sagt, ja, wir wollen auch Anleihekäufe reduzieren und potenziell, wenn möglich, die Zinsen erhöhen. Man muss lediglich auch immer zwei Dinge beachten, sage ich mal. Zum einen, wie häufig und wie hoch wird dann überhaupt der Zins angepasst? Also in Amerika kam ja ein bisschen dieses Schreckensgespenst auf, das auf einmal hieß, die Wirtschaft läuft derartig gut, womöglich sind größere Zinsschritte bis zu teilweise 0,75% standen zur Disposition kurzfristig. Wenn ich dann höre, Frau Lagarde überlegt, eventuell mal 0,25% zu erhöhen, jeder, der sozusagen schon länger am klassischen Finanzmarkt auch unterwegs ist, weiß, bevor wir diese ganzen Krisen im Grunde genommen seit 2009, 2010 und dann immer wiederkehrende Krisen in kürzeren Abläufen hatten, weiß, dass ursprünglich mal der Leitzins viel, viel, viel höher stand und wir in absehbarer Zeit dort nie wieder hinlaufen können. Also Zinswerte von 3%, 5% sehe ich aktuell nicht, sehe ich auch in den nächsten paar Jahren nicht. Und ob nun im Endeffekt eine, sagen wir mal, 3-Zinsschritt-Erhöhung von 0% auf 0,75% dann nur den riesigen Unterschied machen, sollte erstmal bewiesen werden.
Okay, das heißt, du sagst eigentlich dadurch, dass das Geld in Zukunft auch immer noch vergleichsweise günstig bleiben wird, also Kreditvergabekreis recht günstig bleiben wird, ist der Impact da wahrscheinlich relativ gering.
Okay. Richtig.
Okay, dann lass uns weitergehen zu den Topcoins. Wahrscheinlich für die meisten da draußen ohnehin spannender. Und da haben wir mit knapp 50% Rune, also wie schon angesprochen, ne, der Token von Torchain gesehen in den letzten 7 Tagen, stark nach oben geprescht, würde ich jetzt mal so sagen, gerade im Vergleich zu dem, was sonst so los gewesen ist, wobei Waves mit 46%, ungefähr 46% Kurs plus auf 7 Tage gesehen, auch wirklich gut performt hat. Und dann Projekte, mit denen man vielleicht eigentlich, ich sag mal, weniger gerechnet hat oder von denen man länger nicht so viel gehört hat. Und da sehen wir jetzt Zcash mit gut 40% plus, Monero gut 13,7% plus, also Privacy Coins. Und das passt so ein kleines bisschen auch ja mit Torchain und Rune zusammen. Stefan, wie würdest du da die Situation beurteilen? Was ist da los gewesen?
Also Torchain ist ja zum einen ist ein Protokoll, um im Grunde genommen dezentralisiert faktisch Geld anzulegen, beziehungsweise innerhalb eines Liquidity Networks Cross-Chain, also sprich chainübergreifend, Geld von A nach B swappen zu können. Also aktuell zwischen Bitcoin, Ethereum, BNB, also dem hauseigenen Binance Token, Bitcoin Cash und ich glaube Litecoin war es und sogar Doge. Also sprich, wir sehen, es ist eine Möglichkeit, es für jedermann,
die werben auch tatsächlich auf ihre... Wie bitte? Eine Art Dex eigentlich, oder?
Genau, eine Art limitierte Dex zwischen diesen aktuell 6 Coins. Aber sie werben halt selber auf ihrer Internetseite auch damit, dass sie sagen, Access to its native and cross-chain liquidity is open to any person, product or institution. Also sprich, ihr braucht kein KYC. Wenn ihr sozusagen bei uns in unserem Netzwerk tätig werdet, habt ihr es unproblematisch, Geld zum Beispiel zu locken, zu staken und dieses dann zu verleihen und darüber Zinsen zu generieren oder wahlweise auch einfach nur zwischen den einzelnen Protokollen beziehungsweise Kryptowährungen hin und her zu swappen.
Das heißt also, es kann keine Zensur stattfinden, Nutzer können nicht in irgendeiner Art und Weise sanktioniert werden.
Genau. Wir können vielleicht nicht so weit gehen, es gibt dafür logischerweise keine Beweise, aber die Mutmaßung, es steht zumindest im Raum, wenn man sieht, dass aktuell ja die Problematik von möglichen Sanktionen gegen reiche Oligarchen etc., wenn das alles momentan sehr ja weit diskutiert wird und auch zunehmend irgendwie umgesetzt wird, ist zumindest mal vorstellbar oder nicht auszuschließen, dass derartige Personen und Institutionen dann auf dezentrale Netzwerke ausweichen, um dort weiterhin, ja, sag ich mal, Gelder transferieren zu können oder auch Rendite erwirtschaften zu können in Form von Verleihen ihres Geldes.
Und das würde ja auch sehr gut im Endeffekt mit Zcash und auch Monero zusammenpassen. Beides Projekte, denen die Privacy oder ja Anonymität in dem Fall dann tatsächlich nicht nur Privacy ihrer Nutzer und Nutzerinnen stark am Herzen liegt. Also Zcash mit dem Zero Knowledge Proof, Monero mit den Ringsignaturen, das sind ja genau die Projekte, die auch von Regulatoren weltweit immer mal wieder im Fokus waren oder auch delistet wurden von zentralen Exchanges, weil sie eben nicht oder es den Betreibern der Exchanges nicht ermöglichen, irgendwelchen Compliance Regeln nachzukommen. Also da gibt es halt eben keine Möglichkeit der Nachverfolgung von Coins, wie wir es bei Bitcoin zum Beispiel kennen, durch Unternehmen wie Chainalysis, wo dann Geldwäscheskandale aufgedeckt werden können und ähnliches. Sowas funktioniert eben mit Zcash und Monero nicht und klappt auch im Protokoll von ThoughtChain dann nicht so wirklich, wobei ja beide Coins da jetzt nicht mit drin waren. Das heißt also, ja, wir haben so die Mutmaßung, dass es da eventuell eine Kapitalflucht in Privacy Coins oder auch entsprechende Handelsplätze oder Swap-Protokolle gibt, aber so einen richtigen Proof kann man nicht erbringen. Aber wie passt Waves da jetzt noch mit ins Bild mit 46% plus?
Ich glaube, Waves ist, was wir aktuell generell am Markt sehen, ist immer, dass wenn bestimmte Kryptowährungen und auch beim klassischen Markt sieht man das bei Aktien aktuell, wenn da Momentum reinkommt, sprich viele Leute auf eine größere Bewegung setzen, dann sind es oftmals Bots oder auch Individuen, die sagen, Mensch, da tut sich was, der macht Strecke sozusagen, das Produkt oder das Asset macht einfach eine gewisse Strecke, da will ich mit drauf. Und wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass Waves unglaublich innovativ mit ganz vielen Neuerungen um die Ecke kommt, auch was diese Cross-Chain-Operabilität angeht und dieses Waves 2.0, wie sie es selber propagieren. Und meiner Meinung nach ist das einfach eine Fortsetzung von der Bewegung, die eigentlich so vor ungefähr 10 Tagen gestartet hat. Und ich sag mal, wenn ich mir das Market Cap von Waves angucke, ist mit 2 Milliarden auch noch durchaus überschaubar. Insofern ist es meiner Meinung nach einfach dem geschuldet, dass Leute auf sozusagen das kaufen, was gut geht. Also sprich, man longt die starken Projekte, wiederum shortet man und verkauft die ohnehin schwachen Projekte. Das ist eine Herangehensweise an der Börse, die sich in den letzten Jahren zunehmend durchgesetzt hat. Nicht immer zu sagen, ich kaufe jetzt die Schwachen da unten, weil die haben ja viel mehr Potenzial nach oben. Man sollte sich immer fragen, wieso steht ein Produkt denn so weit unten? Wieso ist es so schwach? Was sind die Gründe? Und wieso ist ein anderes Produkt dermaßen stark? Und es gibt so eine Faustregel an der Börse, dass man, wie gesagt, sagt, kauf die starken Projekte und verkauf die schwachen Projekte. Und das zeigt sich aktuell meiner Meinung nach.
Das lässt sich natürlich dann, also gerade für jemanden wie mich jetzt schwierig kombinieren eigentlich mit diesem Leitsatz, dass man ja antizyklisch eigentlich investieren soll. Also da ist ein Projekt, das ist vielleicht abgeschmiert, also es fällt nicht mehr, aber es ist immer noch irgendwie jetzt nicht im großartig positiven Performance-Modus drin, da dann irgendwie reinzugehen. Und ich würde mich jetzt persönlich zum Beispiel scheuen, in Waves zu investieren, nach 2 Wochen guter Performance. Aber muss man wahrscheinlich Ja, anders, sich anders dem rangehen. Aber an dieser Stelle vielleicht kurz der Hinweis, wir machen hier keine Anlageberatung, sondern diskutieren eher das, was da draußen am Markt so passiert.
Also ich glaube, ich erkläre das nochmal ein bisschen genauer. Das hat,
ja, gerne.
Wenn du sagst, du würdest Wave jetzt nicht am absoluten Hoch kaufen, bin ich vollkommen bei dir. Nichtsdestotrotz, der Trend ist intakt. The trend is your friend till the end. Solange der Aufwärtstrend intakt ist, bedeutet das, ich FOMO jetzt nicht irgendwo rein und denke, morgen steht's viel höher, sondern ich gucke mir den Chart an, gucke mir an, wo sind wichtige Unterstützungen, warte im Grunde genommen, sitze auf meinen Händen, bis diese Unterstützung erreicht wird, ich dann ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis habe und auch abschätzen kann, wo ist mein mögliches Ziel und wo ist mein Setup sozusagen invalidiert, also sprich, wo müsste ich die Säge streichen. Bestes Beispiel dafür ist eigentlich Luna aktuell. Ist ja auch, hast du jetzt gerade nicht erwähnt, weil wir im Grunde genommen die letzten Wochen immer wieder über die Stärke von Luna gesprochen haben, aber genau das ist das, was man bei Luna sieht. Luna steigt, hat jetzt vor ein paar Tagen das Allzeithoch knapp überschossen, hat es aber bisher nicht geschafft, sich zu stabilisieren, fiel dann runter rund 15% auf einen Schlüssel und auf eine Schlüsselunterstützung und wurde dort in den letzten 12, 18 Stunden dort wieder gekauft. Sprich, der Coin ist stark, der Coin ist bullish und man kauft Rücksetzer. Rücksetzer werden gekauft. Bezüglich deiner Theorie mit dem antizyklisch investieren, das hat alles was mit dem Timeframe, also sprich mit dem Anlagehorizont zu tun. Wenn du jetzt sagst, ich habe dies und jenes Projekt identifiziert, dass ich denke, in Zukunft, ich könnte da mal was gehen, aber es underperformt meinetwegen aktuell. Du sagst aber langfristig sehe ich da was, das Team ist stark, das Produkt muss halt noch wirklich entwickelt werden, die Marktreife etc., aber da könnte was kommen und die haben einen unique selling point, also haben was Einzigartiges in ihrem Bereich. Denke ich mitunter vielleicht in anderen Zyklen, sprich ich denke, ich investiere dort jetzt eine Summe und vielleicht in 1, 2 oder 3 Jahren entwickelt sich das Ding dann so dahin, wo ich es mir denn auch vorstellen kann und wo womöglich es dann auch tatsächlich fair bewertet ist. Das ist was anderes, als wenn ich sage, ich kaufe jetzt die Starken. Ich sage damit nicht, Waves steht in 2 Jahren noch viel höher. Ich sage einfach nur, die aktuelle als Trader, die aktuelle Situation, wenn ein Coin stark performt, nehme ich lieber diesen Coin und schneide dort immer mal 20-30% an Gewinn raus und verkaufe dann aber auch ganz klar wieder an potenziellen Zielen. Und im Grunde genommen, da ist mehr aktives Handeln gefragt. Dieses Antizyklische, was du meinst, ist wirklich jetzt kaufen, weil es wirklich dolle zurückgekommen ist, meinetwegen 80-85% unter Allzeithoch steht. Ich aber potenziell damit rechne, dass sich dieser Trend wieder in den nächsten Jahren umdrehen könnte und ich deswegen anfange, erste Positionen dort aufzubauen.
Also einfach wirklich eine Frage des Zeithorizonts. Okay, richtig. Schauen wir uns dann mal die andere Tabellenseite an, sage ich mal, die Flop-Coins. Da haben wir Humans.ai, das Projekt mit dem Heart-Token, minus 55%, also wirklich abgerauscht, gerade im Vergleich zu Rune. Anchor Protocol war zwischendurch mal bei den Top-Performern dabei, jetzt bei minus 26%, bummelig minus 21% bei Phantom. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, was da bei Phantom die Gründe sein können. Und auch Juno jetzt mal auf dem absteigenden Ast in den letzten 7 Tagen mit minus 16%. Das sind alles eher, ich sag mal grob gesagt, so Korrekturen, oder? Also mit Ausnahme von Phantom.
Richtig. Humans übertreibt etwas mit minus 55%, ist schon nicht ohne. Anchor ist meiner Meinung genau, wie du richtig gesagt hast, einfach nur Gewinnmitnahmen. Wir hatten bei Anchor, hat sich ungefähr verdreifacht gehabt innerhalb von 4 Wochen und die Ziele oben waren schlicht und einfach ausgereizt und die Leute haben gesehen, Mensch, wenn ich in 3, 4 Wochen 200% Gewinn oder Rendite mit diesem Protokoll erwirtschaften kann, dann nehme ich auch die Steuern sozusagen in Kauf da drauf und habe immer noch eine gute Rendite und nehme dann aber sukzessive mal Gewinne mit, weil irgendwann ist auch das bestgelaufene Pferd irgendwann mal kaputt und brauchen eine Verschnaufpause und das ist das, was wir momentan sehen, dass wir im Grunde genommen auf die Ausbruchsniveaus von vor 14 Tagen Pi mal Daumen aktuell zurückfallen, was nicht heißt, dass Anchor-Protokoll in den nächsten 14 Tagen nochmal den nächsten Satz machen könnte. Weil wie gesagt, Bewegungen, Aufwärts- wie Abwärtsbewegungen laufen immer in Wellen. Momentan ist es im Grunde genommen, wie du schon sagst, eine Korrekturwelle, was nicht ausschließt, dass wir dann eine nächste Aufwärtswelle ausgehend davon sehen werden.
Okay. Phantom, wolltest du noch drauf eingehen oder einfach der Verweis? Ich glaube, war das letzte Woche oder vorletzte Woche? Folge. In einer von den beiden hatten wir es mit drin, ne?
Ja, ihr hattet das mitbekommen. Wir können dazu, aber mit Sicherheit kann der Jan auch nochmal einen Artikel dazu reinlinken. Dazu hatten wir auch was geschrieben, was bei Phantom aktuell los ist. Da ist halt einer der Köpfe, hat mehr oder weniger mal wieder das zweite Mal irgendwie innerhalb von ein paar Jahren gesagt, er hat keine Lust mehr auf Krypto, er kehrt Krypto den Rücken. Und ich glaube, das hat in der Community, auch unter den Haltern von Phantom, einfach so ein bisschen Unruhe erzeugt, dass sie gesagt haben, ist das Projekt doch nicht so toll, kann es vielleicht doch nicht liefern, was propagiert wurde. Und man darf nicht vergessen, wo Phantom vor 12 Monaten stand, bei wenigen Cent. Insofern sagen vielleicht auch mitunter Langzeithalter, Mensch, bevor ich irgendwie diese komplette super Rendite, die ich erwirtschaftet hatte, komplett wieder abgeben oder die komplett wieder einbricht und ich kaum noch Gewinne erwirtschafte, nehme ich jetzt erstmal was mit, gucke, bis sich die Lage beruhigt gegebenenfalls, gucke auch an, ob das die Entwickler im Grunde genommen dagegen steuern und sagen, nein, wir sind alles nach Plan, unsere Timeline läuft und wir werden auch zukünftig die Innovationsschritte implementieren können, wie wir es auch vorher geplant haben.
Okay, dann lass uns Top und Flop abschließen und zu einem anderen Thema kommen, das ebenfalls Unruhen in die Community gebracht hat oder ich sag mal eher in den gesamten Markt. Und da sind wir beim Thema Regulierung. Also ich versuche das mal so ein kleines bisschen aufzudröseln, was wir eigentlich so in der letzten Zeit gesehen haben. Also es gab ja immer mal wieder die große Verbotsandrohung von Bitcoin und Co., auch ein Thema, das in den Communities viel diskutiert wurde, dass es hieß, ja, man kann es eventuell illegalisieren, aber du kannst Bitcoin nicht verbieten, du kannst es auf jeden Fall nicht abschalten aufgrund des dezentralen Charakters. Und das haben wir eigentlich so auch bestätigt gesehen im vergangenen Jahr. Denn da kam seitens China das Verbot von Mining in 2021. Und anders als man hätte denken können, ist die Welt nicht untergegangen, sondern die Miner haben sich auf den Weg gemacht in die USA. Und in den USA, möglicherweise vielleicht auch ein bisschen konfrontiert mit dieser neuen Situation, wird dann jetzt gerade unter der Regierung von Biden eigentlich diskutiert, wie man regulatorisch mit dem Ganzen umgehen soll. Da hieß es jetzt kürzlich aus dem US-Finanzministerium, ich zitiere, ein gerechtes, inklusiveres und effizienteres Finanzsystem zu fördern, sei durchaus mit Aufgabe der Regulatoren. Und Janet Yellen, also die Finanzministerin, hat dann nochmal ergänzt, Bedrohung für das Finanzsystem und die Wirtschaft im Allgemeinen sollten allerdings ausgeschlossen werden, was natürlich mit Bitcoin oder generell dezentralen Anwendungen gerade mit Blick auf das bestehende Finanzsystem vielleicht ein kleines bisschen schwierig werden könnte. Grundlegend kann man aber sagen, die setzen sich da jetzt anscheinend intensiv mit dem ganzen Thema auseinander. Russland auch immer ein Kandidat für die Verbotskeule Richtung Bitcoin und Blockchain. Und da gab es jetzt ja auch viel hin und her. Aktuell laufen da auch Prüfungen. Die haben natürlich in der aktuellen Situation aber auch noch andere Probleme. Und jetzt kommt also die EU nochmal selbst mit dem Schreckgespenst des Proof-of-Work-Verbots um die Ecke. Und zwar wurde dort am 23.02. ein Gesetzentwurf eigentlich im Rahmen der MiCA, also der Regulierungsverordnung für Kryptoassets, veröffentlicht. Und da schoss eigentlich der Entwurf sehr stark gegen Proof of Work. Das Ganze wurde abgewehrt und kam dann nicht zur Abstimmung. Das heißt also, die Abstimmung wurde verschoben. Und jetzt gibt es aber einen finalen Entwurf, über den heute, also am 14.03., abgestimmt werden soll auf EU-Ebene. Und am 11.03., und das ist eigentlich das Fatale und anders, als es eben in den USA beispielsweise aktuell passiert, wird da jetzt gar nicht groß ab vorher geprüft, sondern es wurde am 11.03. einfach etwas aufgenommen, nochmal so kurz vor knapp, also vorm Wochenende für die Abstimmung. Und daraus möchte ich einmal ganz kurz zitieren. Und zwar heißt es da, Crypto assets shall be subject to minimum environmental sustainability standards with respect to their consensus mechanisms used for validating transactions before being issued, offered or admitted to trading in the Union. Das bedeutet im Endeffekt, dass man als Blockchain-Projekt einem gewissen Nachhaltigkeitsstandard gerecht werden muss. Die Formulierung ist nicht mehr ganz so scharf, wie sie vorher gewesen ist, geht aber schon stark in Richtung Verbot oder einem eventuellen Verbot von Proof of Work. Und ich will in dieser Folge gar nicht so wahnsinnig tief auf das Thema eingehen, denn der Sven Wagenknecht, unser Chefredakteur bei BTC Echo, wird dazu noch eine Sonderfolge machen im BTC Echo Recap Podcast, aber dennoch stellte sich für mich jetzt am vergangenen Wochenende die Frage, soll ich vielleicht doch alles, was Proof of Work basiert ist, verkaufen und in Staking Coins gehen oder lasse ich das alles komplett bleiben? Was kommt da jetzt und was kann eben das heute für 18.30 Uhr erwartete Ergebnis der Abstimmung auf EU-Ebene für die Entwicklung des Marktes bedeuten? Stefan, kannst du da vielleicht so eine kleine Einordnung geben und mir vielleicht sogar auch ein bisschen Sicherheit wieder zurückbringen in den Tag?
Ja, also für mich persönlich, also ich finde generell den Ansatz der EU, obwohl das jetzt alles verteufelt wird und leider kommen sie jetzt wieder so unkoordiniert einfach, jetzt wollen sie vorpreschen und wollen irgendwas, also für mich ist das momentan Aktionismus. Aktionismus natürlich unter dem Hintergrund, wenn man weiß, Energiepreise auf Rekordhoch in Europa und tendenziell weiter steigend, kann man wohl nachvollziehen, wieso zumindest mal hinterfragt wird, ob Proof of Work, wo also energiehungriger Proof of Work Mechanismen wie bei Ethereum oder bei Bitcoin, dass die mitunter gerade nicht in diese Denke einer, wir müssen Energie sparen, um uns tendenziell, potenziell unabhängig von Russland machen zu können, sollten wir im Grunde genommen mal sämtlichen energiehungrigen Industrien oder Bereiche mal abklopfen und durchleuchten und zu gucken, macht das Sinn für uns, das in Europa weiter anzubieten? Und ist es nicht vielleicht suboptimal, in Ländern Mining zu erlauben, wo, ja, ich sag mal, einfach nicht die Energie von Haus aus vorhanden ist, so wie jetzt zum Beispiel in Island. Ich sage, also meine Idee ist tatsächlich immer, schickt das doch alles nach Island, die können das richtig skalieren und da ist es grün und gratis. Das könnte rein theoretisch zum Mining-Mekka Europas werden, aber soweit denken die leider noch nicht. Man fängt dann pauschal erstmal mit Verboten an, man will erstmal schnell machen.
Und das wäre ja genau so ein Arbitrage eigentlich, wie man es jetzt gesehen hat, zwischen China und den USA. Ne? Mining-Verbot in China, dann geht's woanders hin. Was wir jetzt hier aber gerade sehen, ist ja tatsächlich, dass mit dem Gedanken gespielt wird, eben, dass das Trading in der Europäischen Union verboten werden sollen. Also Bitcoin kann gerne weiter existieren, aber den Handel damit anzubieten, wird dann illegal, sozusagen.
Das ist so ja. Da haben wir ja eigentlich zwei Faktoren. Die Illegalität, die eigentlich faktisch nicht durchgesetzt werden kann. Sie können dann natürlich in Häkchen den zentralen Exchanges verbieten, den registrierten Nutzern aus Europa Bitcoin und insbesondere Bitcoin, zumal ja Ethereum im Sommer dann auf Proof of Stake umstellen wird, dann sprich, die fallen da nicht mehr rein, den Bitcoin-Handel so gesehen zu verbieten. Nichtsdestotrotz, es gibt einen Haufen an dezentralen Exchanges, wo dann natürlich die Nutzer oder europäischen Bürger weiterhin dort auch Bitcoin handeln können. Des Weiteren, wenn in Europa sowas jetzt überlegt wird, dass sie sowas umzusetzen, ich weiß nicht, ob die Rechnung wirklich mit der Bankenlobby und der Versicherungslobby gemacht haben. Also wirkt so ein bisschen komisch, wenn auf der einen Seite immer neue Produkte seitens der Finanzanbieter irgendwie auf den Markt drängen und es immer weiter ausdifferenziert, die ganze Angebotspalette rund um Krypto, aber zeitgleich wird irgendwie von den Regulatoren oben drauf gehauen und gesagt, ja, also wir überlegen das ja jetzt zeitnah zu verbieten. Meine persönliche Meinung ist, wie gesagt, Aktionismus plus, ich glaube, die unterschätzen da einfach die Kraft der Bankenlobby. Also man weiß das selber, bei uns in Deutschland ist die Autolobby riesig. Wie viel wurde jahrelang probiert, die irgendwie in irgendeiner Weise die Autohersteller in irgendeine Richtung zu drängen und die Autolobby in Berlin ansässig hat sich immer wieder erfolgreich dagegen gewehrt. Und meiner Meinung nach, wenn ich sehe, dass jetzt sogar die Deutsche Bank vermehrt überlegt, Produkte anzubieten, Goldman Sachs nicht nur in Amerika, auch weltweit neue Produkte, nicht nur für Bitcoin, sondern auch andere Kryptowährungen anzubieten, dann passt das einfach nicht ins Bild. Und ich sage einfach, solange da kein finaler Entscheid ist, ist das alles nur Säbelrasseln von ein paar Leuten, die, glaube ich, das System Krypto und Proof of Work und speziell was Bitcoin eigentlich ist, nicht wirklich verstanden haben. Du sagst richtig, am 11.3. wurde das dann ganz schnell irgendwie am Freitag nochmal schnell eingebracht. Das ist im Grunde momentan die einzige Gefahr, die ich wirklich sehe, dass die werten Herren in der EU ja übers Wochenende lieber Golf spielen waren, anstatt sich mal wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen und das wirklich mal durchzulesen, was diese Tragweite eines negativen Entscheids in die Richtung eigentlich bedeuten könnte. Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass die, ja, dass vielleicht nicht unbedingt heute tatsächlich direkt entschieden wird, sondern dass gesagt wird, okay, wir diskutieren erstmal wieder drüber und dann treffen wir uns im nächsten Termin in Zeitraum XY irgendwann und überlegen dann nochmal genauer. Also, und wer die EU kennt, weiß ja eigentlich, dass nicht sofort unmittelbar entschieden wird. Verweis auf Olivenöl, offene Olivenölkännchen beim Italiener, worüber jahrelang diskutiert wurde. Also insofern, ich nehme euch da erneut die Panik, meiner Meinung nach, auch wenn ich da nicht sozusagen beim Entscheid dabei bin, sage ich dennoch, es wird entschieden, falls es mal tatsächlich so etwas kommen sollte, wird es entschieden länger dauern, bis es umgesetzt werden wird. Und momentan ist das für mich eher so ein, wir setzen uns jetzt mal schnell damit auseinander und gucken, weil wir haben unsere diese Energieprobleme in Europa und muss es denn sein, dass wir jetzt irgendwie im großen Stile meiner hier ansiedeln oder etwas vermeintlich unterstützen, was derart energiehungrig ist.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht unbedingt der einzige Punkt, der da drin steckt, ne? Weil eine weitere oder ein weiterer Paragraph in dem Dokument ist, Klammer auf, Punkt, 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 Klammer zu. Da geht es also um Projekte oder die Betreiber von Projekten. Und they shall set up and maintain a phased rollout plan to ensure compliance with such requirements in accordance with the conditions and criteria, Punkt, Punkt, Punkt. So, und da wird eigentlich relativ klar, glaube ich, dass man ein Projekt wie Bitcoin nicht einer solchen Roadmap unterziehen kann. Der dezentrale Charakter von Bitcoin erlaubt es nicht, dass sich da jemand hinstellt und sagt, so, wir werden dieser Roadmap jetzt irgendwie nachlaufen. Anders ist es natürlich, wenn du ein zentrales Entwicklerteam hast. Und da einfach jetzt mal so meine Vermutung, ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die sich mit der Mika auseinandersetzen, keine Ahnung von Krypto haben. Das ist einfach nicht der Fall. Die wissen, glaube ich, schon ganz gut, was sie da tun. Ob die Abstimmenden auf dem gleichen Wissensstand sind, ist dann wieder eine andere Frage. Aber es könnte natürlich sein, dass man jetzt mit diesem Entwurf es schafft, ich bin gerade einmal völlig raus, weil mir gerade hier in Slack geschrieben wurde, dass Mika abgelehnt wurde.
Ach.
Das ist ja spannend.
Na, schau an.
Jetzt gerade kriege ich diese Nachricht. Leute, das ist eine fast historische Podcast-Folge dann damit. Stefan.
Wir haben gerade noch philosophiert und ich habe gesagt, macht euch mal keinen Stress und zack. Ja, ich kriege die Nachricht tatsächlich jetzt eben gerade hier auch unten reingepostet.
Ich frage noch mal eben kurz nach. Liebe Leute da draußen zu Hause, mit den, oder vielleicht auch unterwegs, mit den Kopfhörern im Ohr. Bitte verzeiht, wenn ihr jetzt kurz ein bisschen Getippel hört, aber das ist mega spannend. Ich schreibe mal kurz, dass wir gerade Podcast-Folge aufnehmen, Stefan. Gerade Podcast-Folge auf. Hast du Details. So, this is live and in the making. Und damit sind wir also vor 18:30 zu einem Entschluss gekommen. Ich schaue gerade nochmal, ob hier etwas, Details kriege ich jetzt noch nicht zugespielt. Aber Details werdet ihr ganz bestimmt in der Folge von Sven dann,
bekommen. Würde ich auch sagen, liefern das detailliert nach. Für uns ist jetzt erstmal relevant als Investoren, Anleger und Trader. Wir brauchen keine Panik haben. Bitcoin reagiert auch relativ gar nicht und steht bei der 39.000 wie ein Fels in der Brandung und oszilliert eigentlich nur um die 39.000 aktuell.
Okay.
Scheint ihn nicht mal peripher zu interessieren, ob Europa nun vorhatte, irgendwie ein bisschen was hier oder da zu machen. Aber sicherlich positiv für uns, dass wir jetzt im Grunde genommen diese Problematik vorerst zumindest erstmal vom Tisch haben.
Okay. Na, herrlich. Okay, dann war ja die ganze Aufregung völlig, völlig umsonst.
Du warst aufgeregt. Ich habe dir die ganze Zeit gesagt, ruhig, und du brauchst jetzt auch am Wochenende nichts verkaufen. Wenn an dem Tag, wo ich denke, man sollte wirklich alles verkaufen, dann kriegst du persönlich einen Anruf und dann sage ich dir, eingeloggt, wegverkauft und nie wieder zurückgeschaut.
Okay.
Solange du das nicht bekommst, bleiben wir alle ruhig und hoffen, dass wir jetzt nach irgendwie einer Seitwärtsphase in den letzten Tagen und Wochen eventuell mal wieder Impulse irgendwie sehen, gen Norden.
Okay, okay. Ich werde jetzt einmal ganz kurz noch, also mir wurde gerade zugeschickt ein Tweet von Patrick Hansen. Patrick Hansen ist der ehemalige Bereichsleiter des Arbeitskreises Blockchain beim Bitkom. Bitkom ist der deutsche Digitalverband. Da sitze ich auch immer noch mit im Vorstand des Arbeitskreises Blockchain. Und Patrick hat getwittert: Breaking, Doppelpunkt. The Econ Committee of the EU Parliament just voted against the de facto Proof of Work Ban. 32 against, 24 waren dafür, also gar nicht mal so eine wahnsinnig klare Entscheidung, finde ich. Also schon klar, aber uneinig, würde ich sagen, war sich die Gruppe da. Und er sagt weiter: It's a big relief and political success for the Bitcoin and crypto community in the EU. Und ich würde sagen, das kann man wahrscheinlich so als Schlusswort vielleicht für diese Folge ganz gut stehen lassen, oder Stefan?
Ja, wir haben doch noch Menschen in der EU, die denken können. Ist doch auch schön.
Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, mit diesen guten Nachrichten aus dem Bitcoin und Blockchain Space entlassen wir euch in die Woche und wir sprechen dann in der kommenden Woche wieder. Ach so, vielleicht noch kurz der Verweis. Ja, in der vergangenen Woche ist eine Folge ausgefallen. Eigentlich hatten wir ein Gespräch mit Dr. Thorsten Polleit geplant. Der lag allerdings flach. Also sollte sich jemand am Donnerstag auf das Interview gefreut haben, sorry dafür, aber es wird mit Sicherheit mal wieder eine Sonderfolge geben und vielleicht dann auch mit eben dem Herrn Dr. Polleit, Chefökonom von der Degussa, um über Gold zu sprechen. Aber jetzt, ich glaube, ich mache mir jetzt erstmal einen kleinen Tee zur Entspannung hier. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Und dann hören wir uns in 7 Tagen wieder, oder?
Würde ich wohl sagen. Dann für euch eine angenehme Woche und wie gesagt, Bitcoin rund um 40.000 ist alles okay. Als erste Marke, dann vielleicht nochmal für den Hinterkopf für euch. Wir brauchen im Grunde genommen eine Stabilisierung, eine nachhaltige über die 41.000 und dann sehe ich eigentlich auch mal langsam eine Möglichkeit, dass wir wieder oben angreifen und den Bereich um 46, gegebenenfalls 50, 52.000 anlaufen dürfen.
Das sind doch gute Aussichten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Also, Stefan, ihr Lieben, bis nächste Woche.
Jupp, eine schöne Woche.
Thank you.